Stein auf Stein. Der Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank.
Ich bin Vanessa Sendler und begrüße heute zu Stein auf Stein, der Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank, den Fachmann für die kommunale Wärmeplanung, Hendrik Scherz. Hallo, Herr Scherz.
Hallo, Frau Sendler.
Ja, schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Beim letzten Mal haben Sie uns einen, wie ich finde, super detaillierten Einblick gegeben, wie die kommunale Wärmeplanung bei den Städten und Gemeinden abläuft, worauf Sie achten und ja, wie es dann letztendlich zu einem guten Ergebnis, zu einem Wärmeplan kommt, der einfach die Energieversorgung der Bürgerinnen und Bürger in der jeweiligen Stadt sicherstellt. Heute wollen wir uns einfach mal anschauen, was das konkret für die Menschen in der Stadt bedeutet und auch einen Blick auf unser Geschäftsgebiet werfen. Gucken, was heißt das konkret für Dorsten, Kicheln und Bottrop, dass wir weg wollen von fossilen Energieträgern hin zu klimafreundlicher Energie. Und ja, da habe ich einige Fragen und bin gespannt, was Sie dazu erzählen. Wenn Sie die kommunale Wärmeplanung in einer Stadt ja so weit abgeschlossen haben, dass es konkrete Strategien gibt, dass es einen konkreten Umsetzungsplan gibt, wie treten die Städte und Gemeinden dann an die Bürgerinnen und Bürger heran? Wie erfahre ich als Bewohnerin einer Stadt, wie die kommunale Wärmeplanung für meine Stadt aussieht?
Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann über soziale Medien erfolgen. Einige Städte machen das, andere machen das gar nicht. Das kann über die Ratssitzungen erfolgen. Das kann durch Zeitungsartikel erfolgen. In der Regel ist es so, dass sie, so wie es einen Klimaschutzmanager oder eine Klimaschutzmanagerin gibt, gibt es in der Regel auch eine verantwortliche Person für die kommunale Wärmeplanung. Das ist ganz hilfreich, damit wir einen festen Ansprechpartner haben. Und diese Person organisiert dann auf städtischer Seite die Kommunikation in Richtung der Stadtgesellschaft in Gänze. Das betrifft dann sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Unternehmen in der Stadt.
Und bekommen Sie dann auch mit, wie es weitergeht? Also bekommen Sie dann die Reaktionen der Menschen auch mit, ob die das so akzeptieren oder ob da Unzufriedenheit herrscht?
Ja, auch das hängt wieder ganz stark dann von der Beauftragung ab. In einigen Fällen veranstaltet man so in Stadtquartieren Bürgerversammlungen oder die Stadt nimmt sich einen zentralen Termin und an dem informieren wir dann über den Stand der KWP. Und da sind dann in der Regel auch die breite Öffentlichkeit, also die Bürgerinnen und Bürger, mit eingeladen, Fragen zu stellen, aus ihrem eigenen Interesse heraus zu fragen, was passiert denn jetzt hier in der Stadt? Oder was passiert vor allem, was bedeutet die kommunale Wärmeplanung für mein Haus? Und ja, da kriegen wir dann doch die ein oder andere Reaktion mit. In der Regel kommt es halt darauf an, wie kommuniziert wird. Und das ist wie überall, wenn ich rechtzeitig und transparent kommuniziere, wird es besser. Ich muss die Ängste und Sorgen, die durchaus bestehen können, wir haben es letztes Jahr, der Heizungshammer und wie die Bild getitelt hat, den wird es so in der Form nicht geben. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Niemand wird hingehen und Heizungen aus den Kellern herausreißen, so wie es dann teilweise durch die Medien ja verbreitet worden ist. Da ist echt Angst geschürt worden und diese Angst hat sich in den Köpfen festgesetzt. Gerade vor dem Eindruck dieses Energiepreisschocks, den wir dann auch vor 2 Jahren gesehen haben. Also es gibt durchaus Ängste, aber niemandem wird die Heizung rausgerissen werden. So viel kann schon mal gesagt sein, glaube ich.
Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand, der in Bottrop wohnt, da muss die kommunale Wärmeplanung, laut der Vorgabe erstmal bis 30.06.2026 abgeschlossen sein. Danach darf ich, wenn meine Gasheizung kaputt ist zum Beispiel, mir keine neue Gasheizung mehr einbauen. Glauben Sie, dass bis dahin die kommunale Wärmeplanung in Bottrop wirklich steht? Und glauben Sie, dass, wenn Fernwärme vielleicht für den einen oder anderen Straßenzug mehr geplant sein sollte, dass das bis dahin auch alles umgesetzt ist und ich mich dann problemlos an die Fernwärme anschließen lassen kann?
Es sind 2 Fragen, die dahinter stehen. Die würde ich gerne trennen. Die erste Frage, ob es die Stadt Bottrop schafft, bis Mitte 2026, das sind jetzt noch gut 2 Jahre, ich denke schon, dass sie das schaffen wird, die Leitplanung, die es ja letztendlich ist, zu formulieren, auszuformulieren und ja dann im Rat zu beschließen. Wir werden bis dahin, bis Mitte 2026, alle Fernwärmenetze soweit ausgebaut sein. Nein, sicherlich nicht. Das wird noch dauern. Das wird auch noch die nächsten 10, 15, 20 Jahre dauern. Also das ist ein Prozess, der sehr langwierig ist, bis dann Infrastrukturmaßnahmen geplant und gebaut sind. Das ist dann auch ein wesentlicher Teil in der Bearbeitung und Erstellung der kommunalen Wärmepläne, dass man Maßnahmen definiert, die die Stadt jetzt proaktiv angehen kann. Typischerweise Digitalisierungsthemen, Beschleunigung von Verfahren, Baugenehmigung, all das sind Themen, da können sich die Städte in der Regel noch besser aufstellen. Sie müssen sich halt darauf vorbereiten. Und die kommunale Wärmeplanung gibt ihnen dann eine Idee davon, wo soll was entstehen und was brauche ich denn dafür? Müssen eventuell Stromnetze verstärkt werden, weil ich damit rechne, dass großflächig Wärmepumpen mit eingesetzt werden. Aber das sind Antworten, die muss der Netzbetreiber geben. Und dann muss der Netzbetreiber sagen, hey, ich muss vielleicht, die Stadt hat 5000 Kilometer Straßennetz. Ist jetzt eine Zahl, die ich gerade aus der Luft gegriffen habe für Bottrop. Ich weiß nicht, ob das genauso stimmt. Aber vielleicht hat man dann 10 oder sogar 12.000 Kilometer Kabel, die man verlegen muss. Was bedeutet das, dann in Baumaßnahmen zu überführen? Und aus diesen Baumaßnahmen, was bedeutet das an Einschränkungen im täglichen Alltag der Menschen? Da werden Straßen gesperrt werden müssen. Das wird sicherlich der Fall sein. Und wenn wir bei der Stromseite sind, da haben wir ja auch nur einen Teil. Es wird ja sicherlich auch noch einen massiven Ausbau für die Elektromobilität geben. Auch das gilt es zu berücksichtigen. Aber das, wie gesagt, sind Fragen, die muss der Stromnetzbetreiber dann beantworten. Es muss Gasnetz wird zurückgebaut werden müssen und Fernwärmenetz nach Möglichkeit ausgebaut werden. Es sind, wir haben jetzt schon drei Baumaßnahmen. Parallel sind die, ich glaube in Kicheln und in Dorsten sind wir relativ weit mit dem Glasfaserausbau. In Bottrop wiederum noch nicht ganz so weit, wie man gerne wäre. Und auch das, dann haben wir die vierte Infrastruktur im Prinzip, die dazu kommt. Also es sind sehr viele Baumaßnahmen, die anstehen. Darauf können sich die Städte vorbereiten und gucken, was kann ich denn an den Planungsprozessen und den Genehmigungsprozessen beschleunigen? Muss ich eventuell Personal aufbauen dafür? Und das sind Maßnahmen, die wir dann gemeinsam mit den Städten erarbeiten und ja in einem Maßnahmenkatalog festhalten. Und das ist dann, die eigentliche Arbeit beginnt ja dann erst, wenn ich einen Plan habe. Ich will ja wissen, wo wollte ich hin, was will ich denn überhaupt machen? Und dann geht's wirklich los.
Wenn ich jetzt in Bottrop als Beispiel wohne und meine Gasheizung ist kaputt, ich will mich jetzt informieren, wie wahrscheinlich ist es, dass bei mir jetzt zukünftig oder zeitnah oder in welchem Zeitfenster auch immer Fernwärme kommt, was empfiehlt meine Stadt für meine Immobilie? Sie haben in der letzten Folge beschrieben, dass Sie das schon sehr detailliert, auch gebäudebezogen analysieren, wie die Immobilien beheizt sind, wie die Strukturen sind, sodass ich mir vorstellen kann, dass Sie schon auch eine Empfehlung haben, wirklich je Gebäude, wie das zukünftig beheizt werden soll. Wo bekomme ich jetzt diese Informationen her? Also kann ich da einfach bei der Stadt anrufen und sagen, na, ich hätte mal gerne euren Wärmeplan gesehen. Habe ich da die Möglichkeit, das online irgendwo abzufragen? Wie kann ich wissen, was für meine Immobilie in Zukunft vorgesehen ist?
Ich habe ja in der letzten Folge davon erzählt, dass wir unser Simulationstool haben und das bietet auch die Möglichkeit, in einem Internetbrowser dann eine Webview für alle anzubieten und in dieser Webview kann man sich dann die Wärmepläne mit anschauen. Das ist das, was wir dann standardmäßig in unseren Beauftragungen auch mit drin haben und alle anderen, die ich jetzt so kenne, die bieten auch etwas Vergleichbares an, dass man eine Idee davon hat, womit kann ich denn rechnen. Es wird jetzt allerdings noch ungefähr 2 Jahre dauern, bis auch in Bottrop das stehen muss. Und ich gehe davon aus, dass es auch diese 2 Jahre durchaus Zeit brauchen wird, bis es dann steht. Also gerade in Bottrop kann man bei der Iconi, ehemals Steag Fernwärme, auf der Internetseite findet man einen ganz guten Lageplan über das aktuelle Fernwärmenetz. Und da kann man mal gucken, wie weit bin ich denn überhaupt von diesem Fernwärmenetz entfernt. Und je weiter ich weg bin, dann muss man ehrlicherweise sagen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ich zeitnah einen Wärmenetzanschluss kriegen kann.
Das heißt dann aber auch, wenn ich auf diese Karte schaue und sehe, ah, okay, zwei Straßen weiter, da liegt ja die Fernwärme, dann kann ich mir schon ziemlich sicher sein, dass ich die auch bekomme. Oder ist es dann doch unsicher, ob das tatsächlich so umgesetzt wird?
Es ist dann die Unternehmensentscheidung der Alkeni im Zweifelsfall, ob sie sie anschließen werden oder nicht und ob sie die entsprechenden Kapazitäten haben. Also ich kenne einen Fall, da liegt die Fernwärme tatsächlich in der Straße vorne vor. Die Heizung war kaputt und die Alkeni hat zu dem Zeitpunkt gesagt, ja, Wärmeanschluss kann ich frühestens in einem Jahr, habe ich erst die Handwerkskapazitäten. Was ich da mitgeben kann, ist, sich frühzeitig Gedanken darum machen, sich frühzeitig zu informieren. Wie gesagt, auf den Webseiten des Wärmeversorgers findet sich was in der Regel dazu. Man kann da auch einfach mal eine E-Mail hinschreiben und nicht nachfragen, ob denn da irgendwas in die Richtung geplant ist. Und dann hat man schon mal so eine erste Idee. In vielen Fällen wird wahrscheinlich die Antwort Nein lauten, dass man einen Wärmenetzanschluss kriegt, auf die Gesamtstadt betrachtet.
Das heißt, auch bezogen aufs Ruhrgebiet, glauben Sie, dass schon nicht unbedingt ein Großteil des Gebäudebestandes auf die Fernwärme umgestellt werden kann?
Das hängt dann wiederum, auch da wiederum, Unternehmensentscheidung der Alkeni. Jetzt gerade für Bottrop, Dorsten und Kichellen haben keine eigenen großen Fernwärmenetze. Also Kichellen hat, glaube ich, gar kein Wärmenetz, soweit ich weiß. Aber da kann ich mich auch irren. In Dorsten gibt es ein kleineres Wärmenetz. Aber wenn man das dann mal auf die Gesamtheit aller Gebäude hochrechnet, ist das halt auch relativ gering. Ich habe in der letzten Folge schon mal kurz versucht, eine Lanze für die Wärmepumpe zu brechen. Auch hier schauen Sie sich an, welche Heizungsinstallateure bieten denn an, Wärmepumpen einzubauen. Ich hab immer noch wieder Heizungsbauer gesehen, die auch jetzt noch damit werben, Gasheizung und Ölheizung und auch damit sehr effizienten Gas- und Ölheizung einzubauen, dass sie damit werben. Im Vergleich zur Wärmepumpe sind die allerdings nie effizienter, was den Energieeinsatz im Verhältnis zum Wärmeoutput angeht.
Und das machen im Moment ja auch Leute. Ne? Also ich habe schon die Gespräche, wo Leute jetzt noch eine neue Gasheizung schnell einbauen. Das gibt's, also es ist Tagesgeschäft.
Klar, ist ja auch verständlich. Die kostet halt auch, wenn es hochkommt, ein Drittel von dem, was ich für eine Wärmepumpe investieren müsste. Aber auch da meine Empfehlung dann vielleicht für die Leute: Sprechen Sie mit Heizungsbauern, die damit auch werben, Wärmepumpen mit einzubauen und nicht nur mit dem Heizungsbauer, der bisher nur Öl- und Gasheizung eingebaut hat. Und ob die Schornsteinfeger die richtigen Ansprechpartner sind, auch wenn sie dann vielfach als Energieberater weitergebildet sind, ist dann ja auch fraglich, weil denen geht im Zweifelsfall Geschäft verloren, wenn sie sich von einer Gasheizung auf eine Wärmepumpe umstellen. Da existiert einfach ein Interessenskonflikt.
Die Sorge vieler Bürgerinnen und Bürger ist aber, glaube ich, ja auch einfach, dass das Gebäude das gar nicht so hergibt. Also ich habe keine Fußbodenheizung, ich habe alte Heizkörper, mein Dach ist nicht gedämmt, meine Fassade ist nicht gedämmt. Da macht eine Wärmepumpe keinen Sinn. Das ist so das Statement, was wir ganz viel hören. Und bevor man dann hunderttausende Euros in die Hand nimmt und die ganze Immobilie saniert, damit man eine Wärmepumpe anschließen kann, na ja, dann wird's halt doch die effizientere Gasheizung.
Ich erinnere mich dann noch aus dem letzten Jahr an eine Schlagzeile, dass Wärmepumpeneinbau mindestens 300.000 Euro kostet, weil halt genau das passieren muss. Aber das ist nicht so. Es muss nicht so sein. Vielleicht muss ich den Heizkörper tauschen, das kann durchaus sein. Aber auch da gibt es großflächigere Heizkörper, die man nutzen kann, die dann deutlich mehr Wärme halt abgeben können, als es vielleicht alte Rhythmusheizrohrkörper kann.
Aber brauchen ja trotzdem eine gewisse Vorlauftemperatur.
Ja, auch das können die Wärmepumpen mittlerweile sehr gut. Also es gibt Wärmepumpen, die 75 Grad im Vorlauf schaffen. Und das, damit werben dann einige Hersteller schon, auch große, namhafte deutsche Hersteller. Und auch ansonsten ist der Wärmepumpenmarkt, da ist sehr viel in den letzten Jahren passiert. Zudem gibt's ja halt auch gerade 55% Förderung. Auch die kann man sicherlich gut mitnehmen dann an der Stelle. Da also Wärmepumpen bis zu 55%, für besonders einkommensschwache Haushalte sogar bis zu 70%. Da muss man aber ehrlicherweise sagen, die 70% werden die allerwenigsten in Anspruch nehmen können.
Ja, das sind so klassisch die Rentner, ne? Bei uns im Klientel, die eine Immobilie besitzen. Und da hatte ich durchaus auch schon das ein oder andere Gespräch, wo auch die 70% drin waren.
Ah, cool.
Das ist schön, weil es einfach ja die Heizung dann kaum noch was kostet. Ne?
Und auch da, die Anträge für die Mehrfamilienhäuser sind ja jetzt auch letztens freigeschaltet worden. Auch das ist sicherlich nochmal ein wichtiger Punkt, gerade für so kleinere ein, zwei, vielleicht drei Familienhäuser. Auch die können jetzt diese 55% Förderung beantragen.
Und auch da stelle ich es mir einfach total schwierig vor. Ich habe jetzt eine Immobilie aus den 70ern, Dreifamilienhaus. Was für eine riesen Wärmepumpe steht da vor dem Haus, die das schafft, für diese drei Parteien oder vielleicht sogar vier genug Energie zu schaffen?
Die müssen gar nicht so groß sein. Also von Bottrop aus, Bottroper Norden aus dem Fuhlenbrock Richtung Oberhausen-Sterkrade runterfahren. Da sind einige auch etwas größere Mehrfamilienhäuser, so 6 bis 8 Parteienhäuser, und dann stehen Wärmepumpen vorne vor, Luftwärmepumpen. Also auch das ist möglich. Und ich würde mir gar nicht so sehr davor Sorgen machen, dass wenn ich große Heizkörper habe, dass ich dann A, eine schlechte Effizienz habe und B, wenn ich jetzt schon die Wohnung mit einer zum Beispiel Nachtspeicherheizung warm kriege, ich muss ja nur dieselbe Wärmemenge erzeugen, brauche dafür dann mit einer Wärmepumpe aber deutlich weniger Strom. Faktor 2, wahrscheinlich sogar eher Faktor 3 weniger an Strom. Und jetzt können Sie sich dann ja selber mal ausrechnen, was das auf Ihren Strombedarf und Ihre Stromkosten bedeutet. Und damit rechnet sich dann das ganz schnell. Und angespielt dann vielleicht auch auf die Wärmedämmung, die dann im Verhältnis Wärmepumpe kostet, dann als Komplettkosten ohne Förderung vielleicht 50.000 Euro, wenn Sie das gesamte Haus wärmedämmen und vielleicht auch noch das Dach mitdämmen müssen, dann sind Sie schnell in der Größenordnung 150.000, 200.000 Euro. Aber das ist nicht in jedem Fall notwendig. Und da muss man ja auch mal abwägen, was ist denn tatsächlich wirtschaftlich? Und ich glaube, da können Sie ja auch ganz gut mit beraten zur Seite stehen.
Auch dafür gibt es natürlich die Förderung. Wenn ich eben was Maßnahmen an der Fassade, am Dach ergreife, und häufig ist dann ja sogar der Fall, dass ich einen KfW-Effizienzhausstandard schaffe und darüber echt auch eine super staatliche Förderung nutzen kann. Und ich investiere damit natürlich auch ein Stück weit ja in die Instandhaltung meiner Immobilie, in die Qualität und auch in die Wertsteigerung meiner Immobilie. Gerade wenn ich ein Haus habe, wo die Fassade wirklich schlecht gedämmt ist, mit einem extrem schlechten Wert, da halte ich das immer noch für vernünftig, auch mal eine Fassade zu dämmen.
Sicherlich auf lange Sicht. Man muss sich das halt überlegen, ist es den Kapitaleinsatz, lohnt sich das? Kann ich mir das zusätzlich leisten? Kann ich mir denn dann, das Haus ist ja auch jetzt nicht gerade günstig, auch wenn die Preise gefallen sind, dafür sind die Zinsen stark gestiegen. Mal gucken, was das jetzt mit der letzten Zinssenkung der EZB auf die Zinsen macht. Aber drastische Senkungen sind da, glaube ich, noch nicht in Sicht. Und wenn ich ein Haus für vielleicht 350.000 kaufe, Sie haben es gerade gesagt, aus Anfang der 70er, ich würde mal tippen, so 150.000 muss ich sowieso nochmal da reinstecken, ohne Fassade und Dach zu machen.
Ist man schnell dabei, ja, das stimmt.
Und wenn ich dann nochmal 150 oder 200.000 da reinstecke, ja, dann bin ich aber ganz schnell, anstatt bei einer 500.000, vielleicht bei einer 750.000 Invest. Da müssen dann auch die Banken dementsprechend mitspielen, dass ich das besichert kriege in der Größenordnung. Das ist ja dann auch schwierig.
Und man muss bereit sein, das dann auch auszugeben. Da steht dann ja schon eine sportliche Monatsrate hinter, wenn man jetzt viel davon auch finanzieren muss. Und sicherlich, das muss es mir am Ende dann auch wert sein. Weil ich glaube, wenn man das rein kostentechnisch mal gegenrechnet, wird es schwierig, an Ersparnis bei den Heizkosten, diese Maßnahmen dann komplett wieder reinzukriegen.
Ganz genau, und das ist der springende Punkt. Mhm. Die Wärmepumpe ist halt die einzige Technologie, die wir haben, die mehr nützliche Energie rausgibt, als das wir reingesteckt haben. Ich bin ein Riesenfan davon, vielleicht ist das an der einen oder anderen Stelle durchgekommen.
Ja.
hängt auch damit zusammen, dass ich so ein bisschen den Überblick habe oder sehe, wie denn die auf lange Sicht für ganz Deutschland wie die Verfügbarkeit alternativer Energieträger ist. Wir reden ganz häufig dann über Pelletheizung, Biomethan, also im Prinzip Erdgas, aber produziert aus Energiepflanzen, Gülle, Reststoffen, wie auch immer. Die sind halt nicht unbegrenzt verfügbar. Und dann kommen wir, wenn wir das auf ganz Deutschland ausrollen wollten, wenn wir beispielsweise den gesamten Wärmebedarf, der bisher durch Erdgas gedeckt ist, durch Biomethan decken wollten, so viel Biomethan wird gar nicht produziert, Stand heute in Deutschland. Und dann kommen wir ganz schnell in eine Diskussion, die wir, ich glaube, so um 2010, 2012 so die Richtung hatten, diese Teller- oder Tankdiskussion. Also wofür nutze ich denn meine landwirtschaftlichen Flächen? Baue ich Essen an oder baue ich Energiemais an für den Tank, beziehungsweise zum Heizen meiner Wohnung? Strom können wir ganz gut über PV-Anlagen auf Dächern gewinnen. Agri-PV ist gerade groß im Kommen, dass man tatsächlich auch noch Landwirtschaft und Photovoltaik-Stromerzeugung kombiniert. Das skaliert gerade recht groß oder es wird gerade größer, dieser Anteil. Da ist also noch Potenzial, das wir ausschöpfen könnten.
Dieses Agri-PV dann im Prinzip, dass ich eine landwirtschaftliche Fläche habe, die Photovoltaik aber vielleicht auf einer Höhe ansetze, dass darunter noch Landwirtschaft betrieben werden kann im klassischen Sinne?
Genau. Man hat irgendwie angefangen mit Schafhaltung drunter, die dann quasi halt gemäht haben und ist dann hingegangen und hat die Photovoltaikanlagen einfach nur 3-4 Meter nach oben gesetzt, sodass man dann mit dem Trecker drunter herfahren kann. Man hat das jetzt so ein bisschen optimiert, was die Abstände der einzelnen Säulen angeht, dass man dann auch gut mit einem Trecker und einem entsprechenden Gerät hinten dran in der entsprechenden Breite darunter herfahren kann, um dann Pflanzen, Nahrungsmittel, was auch immer man produziert hat. Die einen vertragen das besser. Man hat Synergieeffekte, weil ich dieselbe Fläche doppelt nutzen kann und an der einen oder anderen Stelle oder die ein oder andere Pflanze wächst sogar besser, weil die PV-Anlagen oben teilweise Schatten spendet. Wir hatten jetzt 2-3 Jahre, in denen es sehr heiß war, sehr trocken war. Auch dann verdampft einfach nicht so viel Wasser an der Stelle.
Also hier ein ganz klares Plädoyer für die erneuerbaren Energien. Ich merke auch, das Thema Photovoltaik beschäftigt Sie, auch da kennen Sie sich gut aus. Kann ich denn diese Wärmepumpe wirklich überall installieren? Oder gibt es Regionen, Bereiche, wo es schwierig wird, weil ich vielleicht die Abstände zum Nachbarn nicht so einhalte oder weil die Wärmepumpe einfach auch nicht dran passt?
Ja, das gab es mal, sogenannte Abstandsflächen. Das ist aber seit Anfang diesen Jahres sind die in NRW zum Beispiel komplett entfallen. Ich glaube, die betrugen initial mal irgendwie so rund 5 Meter, dann wurde das schon mal reduziert auf 3 Meter und jetzt sind die halt seit Anfang diesen Jahres komplett entfallen. Das ist das eine. Wo es sehr schwierig wird, sind Geschosswohnungsbau, hoher Geschosswohnungsbau. Ich habe in der letzten Folge das Beispiel Essen-Rüttenscheid angeführt. Im Prinzip, die Häuser stehen direkt am Bürgersteig und nach hinten raus gibt es dann vielleicht keinen Garten mehr. Da müsste man gucken, kann ich die im Spitzboden mit unterbringen oder kann ich die sogar im Keller unterbringen? Wie geht das? Wir sehen auf großen Gebäuden, Hotels, vor allem dann Lüftung, die haben obendrauf ihre, letztendlich sind das ja auch Wärmepumpen, die funktionieren nur andersrum im Prinzip wie der Kühlschrank. Oder genauso wie der Kühlschrank und bringen die Wärme oben weg, aber das könnte man ja genauso nutzen, diese Flächen, um dort die Luft als Quelle zu nutzen. Also Flachdächer eignen sich da sehr gut. Das muss man dann im Einzelfall gucken, wo es tatsächlich gar nicht geht. Aber auch das wird im Rahmen dieser Wärmepläne ja betrachtet. Gibt es Gebiete, in denen es tatsächlich keine sinnvolle Anwendung für Wärmepumpen gibt? Und dann kann man das in diesem Wärmeplan ausweisen. Und dann muss man sich Gedanken über Alternativen machen. Wie können die Menschen, die dort leben, ihre Wohnung beheizen? Und genau dafür ist die kommunale Wärmeplanung dann da, um das zu ermitteln.
Was würden Sie abschließend unseren Kundinnen und Kunden, unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, jetzt zu tun? Ich wohne in Bottrop, ich wohne in Kirchhellen, ich wohne in Dorsten. Was ist für mich die Energie der Zukunft?
Ich glaube, die wichtigste Botschaft ist vielleicht keine Angst vor Wärmepumpen. und eine solide Information, was kann man denn tun, beginnt schon damit, dass ich mir erstmal meine Heizung vielleicht angucke. Jetzt bin ich damit quasi täglich konfrontiert mit solchen Themen und bin da sehr im Thema drin. Aber wenn ich nur an meine Eltern denke, die wissen jetzt, seit wann sie die Heizung haben, aber viel mehr wissen sie auch dazu nicht wirklich. Und einfach mal zu gucken, wann wurde die Heizung eingebaut, wie funktioniert die noch und sich dann weitergehend zu informieren, was habe ich denn für Möglichkeiten. Das Schöne bei einer Wärmepumpe ist ja auch noch, dass ich gegebenenfalls das Gebäude auch kühlen kann im Sommer.
Ja.
Und auch das gibt es wieder keine andere Heizung, die das kann.
Ja, das stimmt. Und das sogar effizient. Ich kenne das von Freunden, die das so nutzen und das ist gut im Sommer, kann man nicht anders sagen.
Ja. Also wie gesagt, keine Angst vor Wärmepumpen ist, glaube ich, so ein schönes Schlussplädoyer an der Stelle.
Das Fazit. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Scherz, dass Sie uns heute wieder so klasse informiert haben. Und ich glaube, dass unsere Kundinnen und Kunden jetzt einen deutlich besseren Einblick haben, wie die Energieversorgung in unserem Gebiet zukünftig aussehen kann. Mein Tipp dazu, sprechen Sie uns auch immer gerne an. Wir kennen die Fördermittel, die da genutzt werden können. Wir haben die Expertise und wir beraten jeden hierzu gerne, um gemeinsam einfach zu schauen, wie die Immobilie zukünftig aufgestellt sein kann. Herr Scherz, alles Gute, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut, wieder hier sein zu dürfen.
Eine Produktion der Graukaue.